Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Tim Wiese.
Guten Morgen. Das Gefühl, zurückzubleiben, wenn ein geliebter Mensch stirbt. Wahrscheinlich gibt es nichts Traurigeres. Der Autorin Jasmin Schreiber ist es aber gelungen, ein Buch darüber zu schreiben, bei dem man auch herzhaft lachen kann. Marianengraben, so heißt ihr Debütroman, der zum Bestseller wurde. Und das, obwohl sie das auf keinen Fall wollte. Das hat sie mir hier im letzten Jahr erzählt. Heute wiederholen wir die Sendung mit ihr. Besonders ans Herz gewachsen in Marianengraben war mir Judy, ein Hund, der mit Karotte im Maul nur rückwärts laufen kann. Und das ist bei Jasmin Schreibers Hund wohl ganz genauso.
Ja, der liegt hier auch gerade neben mir und draußen ist gerade Altglasleerung und deswegen mussten wir gerade rückwärts durch die ganze Wohnung aufs Sofa laufen. Es ist alles ein bisschen kompliziert.
Altglas oder Lärm und Krach, das ist auch besonders anspruchsvoll für Ihren Hund, ja?
Ja, nicht einfach alles.
Seit wann können Sie denn über den Tod auch lachen oder ist das immer schon so gewesen?
Ich glaube, das war immer schon so. Ich finde, Tod ist ja auch etwas, das zum Leben gehört. Und das Leben ist eben nicht nur schwarz-weiß. Und ich denke, auch Leute aus Pflegeberufen wissen, dass es oft lustige Momente gibt in Situationen, die vielleicht gar nicht so lustig sind. Und es war mir wichtig, das dann auch so zu zeigen, dieses Spektrum von Lachen und Weinen, oft auch gleichzeitig.
In ihrem Debütroman Marianengraben begegnen Leserin und Leser Paula. Die junge Frau ist nach dem Tod ihres kleinen Bruders tief versunken in einer Depression, tief wie der Marianengraben. Nun wurde ja viel gedeutet, Frau Schreiber, wie viel von ihrer eigenen Biografie in der Figur steckt. Hat sie das genervt?
Ja, klar. Also ich meine, gut, irgendwie ist es halt auch das Naheliegendste, dass man sagt, oh, da kommt jemand mit einem Debüt. Die Person schreibt bestimmt über sich, aber für mich war das jetzt nicht unbedingt ein Anreiz, weil ich ja auch mehr Bücher schreiben will. Und ich glaube, so spannend bin ich auch nicht. Dann wird es ab dem zweiten Buch ziemlich dünn werden. Also dementsprechend ist nicht so viel von mir in Paula. Das, was uns verbindet, ist, dass sie Biologin ist, aber ganz andere Bereiche, in dem ich mich gar nicht auskenne, ehrlich gesagt. Und ich habe ihr eine Depression gegeben, etwas, das ich auch kenne. Aber das war es dann auch schon mit den Gemeinsamkeiten.
Sie haben ja auch tatsächlich einen jüngeren Bruder, der ist aber zum Glück sehr lebendig. Gab es da Diskussionen in Ihrer Familie, warum Sie den Bruder in Ihrem Buch jetzt sterben lassen?
Nee, gar nicht, weil klar war, dass das absolut nicht mein Bruder ist. Also mein Bruder und seine Freundin haben das auch gelesen. Und mein Bruder dachte erst so, wie, kleiner Bruder stirbt, wieso tötest du mich? Und die Freundin hatte das schon schneller gelesen, meinte so, Alter, der ist überhaupt nicht wie du. So, also dementsprechend war das überhaupt kein Thema, weil das halt nicht mein Bruder ist und wirklich der ist gar nichts, die nichts miteinander zu tun hatten. Also dementsprechend war das kein Thema.
Ich habe aber gelesen, diese Angst vorm Tod des Bruders, die hat sie tatsächlich lange begleitet, stimmt es?
Nee, nicht die Angst, sondern ein Traum. Und dadurch hatte ich dann auch die Idee zu dieser Geschwisterkonstellation. Also, dass ich geträumt hatte, dass mein kleiner Bruder ertrinkt. So. Und deshalb habe ich dann gedacht, dass das ein guter Aufhänger ist irgendwie für Paulas Geschichte.
Haben Sie denn irgendwann mal nachgeforscht oder sich überlegt, woher dieser Albtraum gekommen ist? Also, wenn der Sie eine Zeit lang begleitet hat?
Oh, nee, weil ich träume auch wirklich seit meiner Kindheit, dass hier in Frankfurt ein T-Rex ausbricht und ich mich vor ihm verstecken muss. Und das schon seit vielen Jahren. Und ich denke, da wird nicht so viel Tieferes dahinter stecken.
Auch das ist zum Glück sehr unwahrscheinlich. Sie beschäftigen sich ja auch nicht erst seit Ihrem Roman mit dem Thema Tod. Vorher gab es schon Ihren preisgekrönten Blog Sterben üben. Woher kommt denn dann dieses Interesse für das Thema?
Das war jetzt nicht unbedingt eine Interessensfrage, sondern ich habe halt ein Ehrenamt gesucht und bin dann so in diesen Bereich reingerutscht. Ich hatte vorher Tierschutz probiert, da kam ich überhaupt nicht zurecht. Ich war nur am Heulen in Wien, das ging nicht. Und dann war ich in der Geflüchtetenhilfe und als dann in Hamburg und als dann dort die Erstaufnahmestelle verlegt wurde, habe ich was Neues gesucht und habe dann im Kinderhospiz Sternbrücke Decke und Wände bemalt und bin dann nach Berlin gezogen und dort kam dann eine Freundin auf mich zu und meinte so, hier, guck mal, die Organisation Dein Sternkind, wäre das nichts für dich? Und dann habe ich das da probiert und gemerkt, dass mir das liegt. Und seitdem mache ich das eben. Also das war jetzt nicht so, dass ich dachte, Mensch, ich suche jetzt mal irgendwas mit dem Tod. Sondern ich war auf Suche nach einem Ehrenamt, habe gemerkt, dass das ein Thema ist, mit dem ich umgehen kann. Und dann habe ich das halt gemacht.
Ich meine, das Wissen um die eigene Sterblichkeit, das ist ja nun auch eine der großen Herausforderungen des Menschseins. Nur wenn man jünger ist, ist das ja bekanntlich erst einmal ganz weit weg, mehr so was Theoretisches im Prinzip. Haben Sie dann auch tatsächlich erst angefangen, in dem Augenblick, wo Sie da in diesem Hospiz waren, sich mit der eigenen Sterblichkeit auseinanderzusetzen?
Ich glaube, damals noch gar nicht so bewusst. Das war ein Kinderhospiz und also erst hatte ich große Angst davor, weil ich dachte, oh Gott, Kinder und Sterben, das geht ja gar nicht zusammen. Aber letztlich habe ich das dann doch hingekriegt, aber mich da mit der eigenen Sterblichkeit noch nicht so beschäftigt. Erst jetzt mit über 30, wenn halt so Dinge passieren wie, dass Freunde Kinder verlieren oder dass Freundinnen an Krebs sterben oder solche Sachen. Das ist jetzt eigentlich erst so dann der Moment, wo ich mich mit meiner Sterblichkeit, also wo einem das wirklich so klar wird, weil die Einschläge im Umfeld einfach häufiger werden und näher kommen als noch mit, keine Ahnung, 15 oder so.
Das ist ja eben auch Thema mit in Ihrem Buch, nicht nur der Abschied von geliebten Menschen, sondern eben auch mit der eigenen Sterblichkeit klarzukommen, den Tod zu akzeptieren. Wie weit sind Sie da für sich?
Kein Fan, sag ich mal so. Also viele fragen mich auch immer, weil ich ja dann so viel mit dem Thema zu tun habe. Also nach dem Motto, du hast jetzt bestimmt keine Angst mehr vom Tod. Und ich denke so, hä, doch, bin immer noch kein Fan. Also wenn ich es mir aussuchen würde, würde ich sagen, puh, nee, Sterblichkeit, alle machen das. Ich bin nicht so, ich renne nicht immer der Masse nach. Ich skipp das, ich lebe für immer. Aber das geht leider nicht. Schade eigentlich.
Es gibt ja auch die verschiedenen Ansätze. Ne? Die einen, die sagen wir mal so, die schieben das ganz weit weg, die verdrängen das, und die anderen setzen sich vielleicht intensiver damit auseinander. Wenn wir mal bei Ihrem Blog sind, also Sterben üben, wo Sie ja eben mit Menschen auch über das Sterben gesprochen haben, mit Prominenten, aber auch mit Menschen, die nah dran sind am Tod. Erleichtert einem das Sterben oder den Umgang mit Tod, wenn man Sterben eben übt, so wie Sie das gemacht haben oder Sie sich damit auseinandergesetzt haben?
Das hilft schon, finde ich, weil dann, also ich finde Ängste immer schwierig, wenn die so diffus sind und man nicht so genau weiß, wovor man eigentlich Angst hat. Und wenn ich mir das jetzt angeschaut habe, dann habe ich so ein Gefühl dafür, was kommen kann, und bin immer noch kein Fan, aber irgendwie ist diese diffuse Angst, finde ich, immer schlimmer, als wenn man weiß, wovor man Angst hat oder was, worauf man keine Lust hat. Und das hilft mir persönlich auf jeden Fall, aber das kann für andere Leute auch ganz anders sein. Also vielleicht ist das wirklich nichts, womit sie umgehen möchten, und dann ist das auch total okay. Also.
Sie lassen sich ja auch als Sterbebegleiterin ausbilden. Warum ist Ihnen das ein Anliegen?
Ich habe halt einfach gemerkt, dass das ein Thema ist, mit dem ich umgehen kann. Und wenn man mal dann in so einem Hospiz ist und mitkriegt, halt auch, wie viele Menschen zum Beispiel keinen Besuch kommen, keine Angehörige haben oder ihre Angehörigen nicht sehen wollen. Aber ich meine, dann allein sterben möchte halt auch keiner. Und deswegen finde ich solche Möglichkeiten halt wichtig, also sich da zu engagieren und den Leuten zu helfen, die vielleicht niemanden haben und so. Also, und ich finde Hospize eine ganz tolle Sache, und deshalb, das will ich unterstützen.
Wie sieht denn die Vorbereitung auf diese Aufgabe aus?
Es gibt ja verschiedene Sachen. Also ich habe einerseits eine Hospizehelfer-Ausbildung gemacht in einem Hospiz. Und da lernt man quasi, ganz viel geht über Kommunikation. Also wie spricht man mit Sterbenden? Das ist ja etwas, was vielen Leuten nicht leicht fällt, oder die da Angst davor haben, mit jemandem zu reden, der irgendwie eine tödliche Krebsdiagnose hat, weil man Angst hat, was Falsches zu sagen. Und da lernt man einfach so, wie man gut mit Leuten über das Sterben spricht, wie man gut mit Angehörigen über das Sterben spricht. Dann auch so praktische Sachen, also wie hilft man, unterstützt man jemanden beim Essen und beim Trinken und solche Dinge. Also ganz verschieden, ganz vielfältig ist das.
Frau Schreiber, Sie begegnen dem Tod ja auch auf besondere Weise. Sie fotografieren Sternenkinder. Vielleicht kann nicht jeder etwas mit dem Begriff anfangen. Was sind Sternenkinder?
Ein Sternenkind ist ein Kind, das noch im Mutterleib verstirbt oder direkt nach der Geburt. Und genau, da um die kümmern wir uns.
Wie muss ich mir die Aufnahmen vorstellen? Was sind das für Aufnahmen?
Das ist immer sehr, sehr individuell. Also es gibt jetzt kein Schema F, Mein erstes Sternkind-Shooting war zum Beispiel ein reines, wir nennen das Pathologie-Shooting, also wo ich nur mit dem Baby in der Pathologie war, weil die Familie nicht dabei sein wollte. Dann gibt es Bilder, wo die Familie dann dabei ist. Da kommt man in eine Situation, meistens direkt nach der Geburt, nach der stillen Geburt des Kindes, also wenn es schon im Bauch verstorben ist. Und das sind ganz individuelle Situationen, also von großer Verzweiflung und vielen Tränen bis hin zu dann doch irgendwie Lachen, weil das ja auch eine sehr gemischte Situation für die Eltern ist. Also das Kind ist tot, aber man sieht sein Kind trotzdem zum ersten Mal und dann wird schon geguckt, von wem hat es die Ohren, von wem hat es die Augen. Und da freuen sie sich auch trotz des ganzen Schmerzes in diesem Moment. Und das sind halt sehr, sehr, sehr gemischte Momente dann.
In Ihrem Blog habe ich gelesen, Sie helfen auch, das Kind dann tatsächlich für das Foto zurechtzumachen.
Genau, also ich habe da ja jetzt auch schon sehr, sehr viel Übung drin und oft wissen die Eltern, haben so ein bisschen Angst, da was kaputt zu machen. Ich frage die Eltern auch immer, hier, wollt ihr mir helfen und so, und manchmal möchten die das lieber nicht, weil sie sich sorgen, dass sie da jetzt irgendwas falsch machen, und dann ziehe ich das halt an und mache vielleicht ein bisschen das Gesichtchen sauber oder so, und wenn kleine Geschwisterkinder dabei sind, helfen die mir dabei auch, also das ist dann so etwas, das man dann zusammen macht, und das ist eigentlich immer ganz schön.
Wie können denn diese Bilder den Eltern helfen oder was haben die Eltern davon?
Naja, also das ist natürlich eine sehr stressige Situation und in dem Moment denkt man selber vielleicht gar nicht daran, jetzt irgendwie Fotos zu machen, aber wenn man dann später in der Trauerverarbeitung ist, hilft es einfach. Und oft, also früher war das immer so, dass dann Eltern das Kind zum Teil gar nicht gezeigt wurde. Das wurde einfach, so hart es klingt, entsorgt. Und das ist sehr schwierig, dann in die Trauerverarbeitung zu gehen, wenn man es sich nicht angucken kann, nicht genau, weiß nicht, mal so ein Foto in der Hand halten kann und zu wissen, darum trauere ich jetzt. Und das ist sehr wichtig für die Eltern, solche Bilder zu haben, die auch so ein bisschen schön sind, die man dann vielleicht auch Geschwistern, die noch kommen mögen, zeigen kann und zeigen kann, guck mal, das ist euer Bruder, oder auch mal der Oma zeigen kann. Also das ist einfach sehr wichtig für die Eltern, die haben ja sonst keine Möglichkeit, Erinnerungen zu gestalten mit diesem Kind. Und deshalb ist es so wichtig, da diese Erinnerungen in diesem kurzen Moment festzuhalten.
Sie haben gerade beschrieben, das ist eine extrem herausfordernde Situation. Das kann sich jeder auch vorstellen, so unmittelbar mit dem Leid und der Trauer der Eltern konfrontiert zu sein. Wie halten Sie das aus?
Ich finde das gar nicht schwierig. Also das ist natürlich ein Ehrenamt, wo man absolut einem klar sein muss, dass das nichts mit einem selbst zu tun hat und dass man auch die eigenen Gefühle da nicht reinmischt. Wenn man das nicht kann, dann sollte man das auf keinen Fall machen, weil man da ja topfit sein muss für die Eltern und nicht dann dasteht und denkt, ach ja, stimmt, ist so traurig. Ja. Und ich habe halt gemerkt, ich kann das gut, ich kann das trennen. Das ist für mich auf so einer ganz rationalen Ebene. Ich komme dahin, um was Gutes zu tun, um jemanden eine schwierige Situation zu erleichtern. Und dementsprechend habe ich selber gar keine negativen Gefühle, weil mir das ja gerade nicht passiert, sondern den Eltern. Und deswegen nimmt mich das nicht mit. Ich gehe dann auch aus so einem Einsatz raus und bin wirklich gut gelaunt, weil ich weiß, ich habe gerade was Gutes gemacht. Und ich denke dann aber immer so, wenn ich dann halt das Pflegepersonal, das da richtig, weiß ich nicht, wo das von morgens bis abends bei denen so geht, da denke ich auch immer, boah, krass. Aber für die würden wahrscheinlich genauso antworten. Also sagen, nö, für mich ist das rein professionell, ich kann damit gut umgehen und deshalb ist das kein Problem.
Wie begegnen Ihnen denn die Eltern in dieser Situation? Ich meine, Sie sind natürlich eine Fremde erstmal, die dann da zusätzlich noch ist.
Also ich habe meistens gemerkt, dass es sehr erleichternd für sie ist, weil ich erstens kein medizinisches Personal, sondern ehrenamtliches Krankenhauspersonal bin. Und zweitens nicht mit ihnen verwandt oder befreundet bin. Das heißt, die müssen sich da nicht so zurückhalten. Und da entstehen dann auch immer sehr intensive Gespräche. Die Eltern erzählen einem sehr viel von sich und von der Geschichte, der Ehe, des Kindes oder was auch immer. Und man merkt, wie erleichtert sie sind, dass sie, also mit der Mama könnten die nicht so reden, ja. Die hauen dann halt so, wie es halt wirklich war, raus und müssen nicht drauf achten, auf meine Gefühle, ob mich das traurig macht. Das ist für die Eltern eigentlich immer sehr erleichternd, habe ich so gemerkt. Und die haben natürlich auch viele Fragen zu Bestattung und den Rechten, so, also ob die jetzt das Kind jetzt, wenn sie es dann abgeben, nochmal sehen dürfen und so. Und dann erkläre ich das denen auch so ein bisschen, wie das dann abläuft.
Das ist sowieso ja immer die Frage, was hilft den Hinterbliebenen eigentlich beim Schmerz? Und Sie beschreiben das in Ihrem Buch sehr schön, finde ich. Also diese Situation, die Welt bricht für diese Menschen zusammen, aber die andere Welt, die dreht sich irgendwie weiter, als wäre nichts passiert, ne?
Genau, und das fühlt sich erst fast wie so ein Affront an, also wenn man trauert und man sieht, draußen rennen Kinder und spielen, Leute gehen ins Kino, verliebte Paare laufen durch den Park und man fühlt sich dann oft so weit weg von denen, wie durch so eine Glasscheibe getrennt und denkt sich vielleicht auch so, das gibt's doch gar nicht, ja, also die Welt ist doch gerade zusammengebrochen. Aber letztlich, und das sagt ja auch der Protagonist in dem Buch, Helmut, der alte Mann, sagt dann, das ist halt auch die Chance, weil wenn man dann irgendwann bereit ist, ist da wieder eine Welt, die weitergelebt hat und in die man sich wieder einfügen kann, in der man aufgefangen wird. Und es wäre schlimm, wenn die Welt dann nämlich auch stehen bleiben würde und man findet dann nie wieder einen Weg in ein normales und auch glückliches Leben zurück. Also das ist einerseits, fühlt sich's komisch an, aber wenn man dann weiter ist im Trauerprozess, ist man verdammt froh, dass man ins Kino gehen kann, mit Leuten Kaffee trinken kann, ohne dauernd über Schmerz zu sprechen.
Deutschlandfunk Kultur im Gespräch mit der Autorin Jasmin Schreiber, die gerade bei sich zu Hause in Frankfurt ist. Kurze besorgte Nachfrage. Am Anfang der Sendung war Ihr Hund ein bisschen aufgeregt. Wie hat sich die Aufregung entwickelt?
Ja, sie liegt jetzt in ihrem Körbchen, also Unglück abgewendet.
Sehr gut. Chloe heißt Ihr Hund, gell?
Ja, genau.
Sie sind studierte Biologin, daraus haben Sie aber keinen Beruf gemacht, sondern sich dem Wort zugewandt, unter anderem im Marketing für verschiedene Unternehmen. Warum eigentlich?
Ich habe einfach gemerkt, dass mir so ein bisschen was gefehlt hat, so was eben Schreiben angeht. Ich habe schon immer geschrieben und habe dann erst gedacht, ja, erst mal schauen, dass ich erst mal was anderes mache, um zu gucken, ob ich die Biologie dann so vermisse, dass ich dann doch Biologin sein will, aber irgendwie bin ich es halt trotzdem geblieben durch meinen Lebensstil und was ich so in meiner Freizeit mache.
Das können wir vielleicht mal beschreiben, diesen Lebensstil, Ihre Begeisterung für Tiere. Sie sind ja eben gerade zu Hause. Vielleicht können Sie kurz erzählen, wer bei Ihnen sonst noch alles lebt, außer Chloe.
Ja, also ich habe zwei Wirbeltiere, also zumindest fällige Wirbeltiere. Das sind mein Hund und mein Hamster. Aber ich habe hier noch 13 Terrarien gefüllt, hauptsächlich mit Insekten. Also afrikanische Riesentausendfüßer und große oder auch Spinnen und auch so Krustentiere wie Asseln und Gottesanbeterinnen und Käfer und alles Mögliche.
Was fasziniert Sie so an diesen Krabbeltieren? Da sagen jetzt ja vielleicht viele erstmal, ja, also eine Wohnung möchte ich nicht unbedingt mit denen teilen und wenn ich es mache, dann rufe ich mal schnell den Kammerjäger.
Also ich fand die schon als Kind total toll, während alle natürlich so Flauschtiere und so gemocht haben und die mag ich ja auch. Aber ich fand als Kind in der Stadt toll, dass diese Krabbeltiere überall sind. Also während ich, weiß ich nicht, einen Fuchs nicht so leicht beobachten kann, muss ich mich nur bücken und sehe dann irgendwelche Tiere, die ihre Tiersachen, ihr Tierbusiness machen und habe die stundenlang beobachtet und fand das schon immer toll. Und wie es halt so ist, wenn man etwas beobachtet, sich dem zuwendet, dann fängt man irgendwann es zu mögen. Ich finde, für mich, das ist immer so ein bisschen wie, dass Rassismus in Gegenden aufkommt, wo es quasi keine Leute mit Migrationshintergrund gibt und die das also nicht kennen und sich schlimmste Dinge ausmalen. Und wenn man dann einfach in der Großstadt wohnt und natürlich total viele Migrationsmenschen dann da sind, dann ist das total normal und dann mag man sie. Und irgendwie ist das bei mir, finde ich, bei allen Sachen, wenn man etwas nicht kennt, dann hat man vielleicht Angst. Und wenn man sich es aber anschaut, dann merkt man, ist doch schön.
Sie teilen ja Ihre Beobachtungen eben auch. Und deshalb muss ich sagen, sind mir, weil ich Ihnen jetzt ein paar Tage lang gefolgt bin auf Twitter, Insekten tatsächlich auch noch viel sympathischer geworden, weil ich Ihnen auch die Erkenntnis verdanke, dass Insekten auch durchaus mal mit dem Hintern wackeln.
Ja, genau. Also wenn man sie wirklich beobachtet, dann kann man einiges rausfinden, was dann auch schön und lustig ist. Und ich habe ja diesen Twitter-Account Waldräubers und da habe ich es mir sozusagen zur Aufgabe gemacht, so mal quasi die Lupe für alle zu sein und mal zeigen, was um einen herum ist. Und bekomme auch sehr viel Rückmeldung von Leuten, die jetzt Spinnen raustragen, nicht mehr erschlagen oder eben mit den Kindern rausgehen in den Garten, sich mit einer Lupe hinknien und einfach 2 Stunden lang, weiß ich nicht, ich, Ameisen beobachten oder sowas. Also da gibt es ganz viel zu entdecken.
Wenn man Artikel über sie liest, dann scheint es so, dass sie die Gemeinschaft mit ihren Tieren, der Begegnung mit Menschen vorziehen. Ich erlebe sie aber heute Vormittag jetzt durchaus aufgeschlossen. Welcher Eindruck ist denn dann eigentlich richtig?
Ich würde sagen, eine gute Mischung, oder? Also gut, klar, jetzt während Corona, da ziehe ich dann doch die Gesellschaft der Tiere vor. Aber ich bin genauso gerne unter Menschen. Also ich habe halt einen Beruf, der viel Einsamkeit verlangt, Schreiben, was total schön für mich ist. Oder auch, wenn ich als Zoologin unterwegs bin, irgendwie in den Bergen oder so, bin ich auch allein oder maximal mit einer Person. Da gewöhnt man sich dran und ich finde das schön, aber ich bin auch gerne unter Lebewesen, die mir auch mal antworten können.
Dass Sie sich immer mal wieder zurückziehen, das hat ja auch mit Ihrer Depression zu tun, mit der Sie zu kämpfen haben, so wie eben die Protagonistin Paula. Bei Ihrer Protagonistin liegt die Depression im Tod Ihres Bruders begründet. Wie ist das bei Ihnen?
Ja, das weiß ich nicht. Also wenn Sie rausfinden, wie Depression entsteht, dann kriegen Sie den Nobelpreis. Also das weiß man ja nie. So, und man ist in der Forschung überhaupt nicht fertig. Also jetzt gibt es zum Beispiel, ich glaube in Harvard, wo man daran forscht, wie Darmentzündungen und sowas tatsächlich das Gehirn verändern und zu Depressionen führen können. Also so ein Link, den man eigentlich normalerweise nicht ziehen würde. Dementsprechend habe ich keine Ahnung. So, bei mir, es war kein auslösendes so Ereignis in dem Sinne, jetzt irgendwie, wo ich den Finger drauf zeigen kann, sagen, aha, das war's. Sondern wie die meisten Depressiven weiß ich es einfach nicht. So, und weiß man eben nicht.
Wie ist das denn, wenn Sie zum Grund des Marianengrabens sinken?
Ja, das ist halt, ich habe das Bild des Marianengrabens verwendet, weil da unten in der Tiefsee, da ist ja eigentlich kein Licht mehr. Es herrscht ein hoher Druck, also pro Quadratzentimeter herrscht eine Tonne Druck auf einem. Also das ist ziemlich viel Druck. Und es ist dunkel, man fühlt sich so gedämpft, man hört nichts, gibt kaum Geräusche, nur so gedämpfte Blubbergeräusche und so. Und genauso fühlt es sich dann an von innen. Also ich fand, der Sänger von Linkin Park, Chester Bennington, hat das vor seinem Suizid sehr gut auf den Punkt gebracht, fand ich dieses, man ist immer allein mit sich in seinem Kopf drin, auch wenn man unter Leuten ist. Also, weil die sind ja außen und man ist aber drin. Und das, finde ich, so ist das Bild, was das sehr gut beschreibt und wie sich's anfühlt, dass man auch unter Leuten irgendwie allein ist, weil man die ganze Zeit innen mit sich kämpfen muss. Und da kann man leider niemanden mit reinnehmen, was schade ist.
Aber was hilft Ihnen denn dann da raus? Also, Sie beschreiben ja gerade, wie schwierig dieser Zustand ist.
Ärzte und Psychotherapie helfen mir dann daraus und auch, dass ich einfach das große Privileg jetzt eines Berufs habe, nach vielen Jahren typisch 9-to-5-Job, was ganz schlimm für mich war und womit ich nicht gut zurechtkam, dass ich jetzt einen Beruf habe, wo ich mir Zeit und alles einteilen kann, je nach Energiegrad und wo ich mein Leben so gestalten kann, eben mit diesem viel raus, viel Natur und so im Arbeitsalltag zwischendrin einfach in den Wald gehen und solche Sachen, das hilft mir schon. Aber das ist natürlich ein ziemliches Privileg. Ich bin ja auch alleinstehend, habe keine Kinder oder so. Wenn ich mir jetzt vorstelle, in der Situation 9-to-5-Job und eine Familie, dann sähe das alles ganz anders aus.
Also. Aber so ein 9-to-5-Job, der gibt natürlich auch Struktur, ne?
Ja, aber trotzdem, das hat irgendwie, und das ist ja auch bei vielen Depressiven, dass man das nicht gut hinkriegt, dann, also man versucht es dann und dann schmieren halt alle anderen Bereiche des Lebens ab, weil man die wenige Energie dann da reinsteckt und versucht, im Job nicht aufzufallen, das alles richtig zu machen und so. Und dann verliert man halt sonst sehr viel Lebensqualität und irgendwann schafft man das auch gar nicht mehr, weil die Krankheit dann halt immer weitergeht. Und ich habe trotzdem Struktur, also ich habe einen Verlag, der hat Fristen und wartet. Ich habe dann Agenturen, die mir Fristen setzen und so. Also ich habe schon eine Struktur, aber die irgendwie flexibler ist als jetzt früher in meinen typischen Bürojobs.
Deutschlandfunk Kultur, Jasmin Schreiber hat ja gerade beschrieben, wie schwer es ihr manchmal fällt, das Schöne zu sehen. Ihre Depression setzt ja immer wieder zu. Nun heißt es ja, dass die Corona-Situation eine besondere Herausforderung für Menschen mit psychischen Erkrankungen ist. Wie erleben Sie das?
Ja, also ich merke ja, also schon allein dieses, dass man sich noch mehr zurückzieht als ohnehin schon, wenn man vielleicht irgendwie gerade akut Depression hat. Und natürlich, dass viele Sachen, die man zum zur Bewältigung dieser Situation oder halt um damit gut leben zu können, nicht mehr machen kann. Bei mir fallen da auch bestimmte Dinge weg, die ich immer mache, die mir gut tun. Und da muss man damit natürlich auch erstmal umgehen. Das ist natürlich für Menschen mit psychischen Erkrankungen nochmal ein zusätzlicher Druck und Stress, das jetzt auch noch aushalten zu müssen.
Bei Ihnen kommt ja auch hinzu, dass Sie eine Vorerkrankung haben und zur sogenannten Risikogruppe gehören und sich daher besonders schützen müssen. Wie sieht denn Ihr Corona-Alltag jetzt aus?
Also ich habe gemerkt, dass er sich gar nicht so doll wie vielleicht bei anderen verändert hat. Also klar, meine ganze Lesetour ist ins Wasser gefallen. Das ist natürlich etwas, worauf ich mich sehr gefreut hatte und was sehr schmerzhaft war. Aber ansonsten kann ich manche Dinge halt nicht mehr gut machen. Also einkaufen, weil sich die Leute halt wie Verrückte verhalten in den Supermärkten. Wieso Abstand halten, am besten gleich noch übers Gesicht lecken. Also das geht nicht mehr. Oder ich kann jetzt nicht, ich fahre keine Öffis, ich gehe jetzt nicht unter Menschen. Ich kann halt nicht mehr, was mir ein bisschen schmerzt, sind, dass ich meine Schreiborte, Senckenberg-Museum und Palmgarten, jetzt nicht mehr so gut aufsuchen kann. Was natürlich blöd ist, wenn ich jetzt am nächsten Buch schreibe. Ich übe mich einfach in Geduld und hoffe einfach, dass das dann irgendwann vorbei ist und ich wieder mehr raus kann. Also ich meine, ich kann ja eh nichts ändern. Ich muss da jetzt einfach durch, so wie alle anderen auch.
Warum ist das Senckenberg-Museum Ihr liebster Schreibort? Was inspiriert Sie da?
Ich war als Kind, bin ich mit meinem Vater immer ins Senckenberg-Museum und in den Palmgarten gegangen. Und diese Faszination tatsächlich war auch einer der Gründe, warum ich nach 13 Jahren in anderen Städten wieder nach Frankfurt zurückgegangen bin, weil mir das so gefehlt hat alles. Und im Senckenberg-Museum, da mag ich einfach die Atmosphäre und die Fossilien, für die sich viele Leute so gar nicht interessieren. Da ist immer relativ wenig los dann. Und dann kann man sich da einfach mal hinstellen, hinsetzen und schreiben. Und im Palmgarten auch, da habe ich so meine Eckchen, wo ich immer, wo ich Ruhe habe, wo eigentlich kaum niemand hinkommt. Und das hat irgendwie sowas, ich weiß nicht, irgendwas Meditatives für mich. Vielleicht auch wegen Biologin, vielleicht bin ich auch deshalb wahrscheinlich sogar Biologin geworden, dass das so für mich so ein Zuhausegefühl hat.
Sie haben gerade erzählt, die Lesetour musste abgesagt werden. Normalerweise ist ja so eine Lesetour sehr wichtig, um ein Buch zu promoten. Sie haben vor ein paar Wochen auch mal getwittert, mein erstes Buch und die Promophase säuft in der Pandemie ab. Wenn es läuft, dann läuft es. Wie groß war denn die Sorge, dass deswegen das Buch zum Flop wird?
Ich hatte ja das große Privileg, das muss man schon sagen, dass meine Buchpremiere Ende Februar war, wo man noch Sachen machen konnte und dass ich danach zumindest noch zwei Veranstaltungen hatte. Also es gab schon so den normalen Presseauftakt erstmal und alles und ist dann natürlich erstmal schnell gegen die Wand gefahren nach 2 Wochen. Aber andere Leute haben ja viel, bei denen ist ja viel schlimmer. Also die haben nicht mal eine Buchpremiere, gar nichts. Da kommt jetzt einfach das Buch raus und ist im Handel erhältlich. Punkt. Kaum Presse und so. Und das stelle ich mir ganz, ganz schlimm für. Ich sehe das bei Freunden, die auch ihr Debüt rausgebracht haben, die 5 Jahre dran gearbeitet haben. Und dann juckt es niemanden.
Das
ist, glaube ich,
einfach,
sehr, sehr schmerzhaft.
Ne?
Genau, das ist, glaube ich, sehr, sehr schmerzhaft als Autorin oder Autor, das zu sehen. Und ich habe da großes Glück gehabt. Für mich ist natürlich trotzdem auch schmerzhaft, weil ich ja die Community gebeten habe, in kleinen Städten, die sollen mich anfragen, weil oft kommen dann Autoren nicht nach, was weiß ich, irgendwie Netfin oder so, wo ich zum Teil auch noch von den Buchhändlern am Busbahnhof abgeholt werden muss mit dem Privatauto, weil man da einfach nicht hinkommt. Aber ich dachte mir halt, ich würde auf meiner Lesetour gerne Dinge und Städte und Orte sehen, die ich nicht kenne. Also jetzt nicht einfach nur Düsseldorf, Berlin, Hamburg und so, sondern eben irgendwie winzige Städte mit irgendwie einer kleinen Buchhandlung und 200 Einwohnern. Und da habe ich mich so drauf gefreut und jetzt ist das ins Wasser gefallen. Das ist total traurig für mich.
Ja. Aber wenn Sie Ihre Community ansprechen, Ihr Buch, muss man sagen, ist ja ein Riesenerfolg geworden. Die ersten 10.000 Bücher waren bereits verkauft, bevor das Buch überhaupt erschienen ist. Haben Sie gegenüber Autorinnen und Autoren einen Vorteil, die Social Media nicht so beherrschen wie Sie? Also Sie betreiben zum Beispiel einen Twitter-Account, also 2 Twitter-Accounts ja eigentlich. Einer hat fast 37.000 Follower und Sie bespielen eben Social Media sehr gekonnt.
Ja, also bestimmt ist es so ein kleiner Startvorteil. Aber tatsächlich ist es nun mal so, also bei der Auswertung der Zahlen und so, dass das eben nicht die Online-Leute waren, die diesen Erfolg beschert hat, sondern der Buchhandel. Und dass eben die ganzen kleinen Buchhandlungen so massiv vorbestellt haben auch, bevor das Buch rauskam, weil den Buchhändlerinnen und Buchhändlern mein Buch so gefallen hat. Das denkt man heutzutage immer gar nicht. Man denkt, oh, jemand hat viele Follower, Bestseller, ja. Und Autoren, Verlage, die sich darauf versteigen, die erleben dann schon die ein oder andere Bruchlandung auch mal. Und aber das ist ein Klischee, weil das hat nichts damit zu tun, nur weil mir jemand auf Twitter folgt oder so, kauft er nicht mein Buch. Aber die Buchhandlungen, die sind so begeistert gewesen von dem Buch und haben sich so eingesetzt dafür. Ich habe hunderte Nachrichten von Buchhandlungen bekommen, die das ihren Kunden ans Herz legen, die selber irgendwie fürs Schaufenster Oktopus gebastelt haben und sowas. Also es hat echt tatsächlich relativ überraschend wenig mit meinen Online-Aktivitäten zu tun, sondern tatsächlich ganz traditionell, ganz klassisch, nicht Amazon oder so, sondern der deutsche Buchhandel.
Aber trotzdem hat man doch manchmal heutzutage das Gefühl, dass Selbstvermarktungstalent doch irgendwie wichtig ist oder erforderlich ist. Ich meine, Sie arbeiten ja auch im Marketing, oder sehen Sie das nicht so?
Ich denke auf jeden Fall, dass das hilft. Also als dann Corona kam, war ich ja, glaube ich, mit die Erste, die sofort gesagt hat, okay, ich mache jetzt Online-Lesungen, weil das für mich so sich so natürlich anfühlt, weil ich halt so ein Digital Native, wie man so schön als Schimpfwort sagt, bin. Und das hilft auf jeden Fall. Aber es gibt ja trotzdem auch Autorinnen und Autoren, die sehr erfolgreich sind, die absolut gar nichts so damit am Hut haben. Aber gerade so, wenn man anfängt, so wie ich war ja dann an niemand erstmal auf dem Buchmarkt, da hilft es natürlich, wenn man da eine Möglichkeit hat oder auch Talent und auch Lust drauf, Dinge sich selbst so ein bisschen zu vermarkten. Wobei bei mir verschwimmt es immer so zwischen, ich sag mir dann auch immer, ja, okay, heute twitterst du mal nichts übers Buch oder so, dann kommt irgendwas und ich bin so aufgeregt und teile das und dann denke ich immer, ach scheiße, schon wieder. So, und das verschwimmt dann immer sehr.
Deutschlandfunk Kultur. Mein Gast heute Vormittag war Jasmin Schreiber, die bereits mit ihrem Debütroman einen Bestseller gelandet hat. Gerade arbeiten Sie ja an Ihrem nächsten Buch, haben Sie gesagt. Wie groß ist da die Herausforderung, wenn man weiß, dass man am ersten Erfolg gemessen werden wird?
Ja, also das Buch, das Marianengraben mein Bestseller wurde, das war genau das, was ich nicht wollte. Das war, als es dann passiert ist, ging es mir auch gar nicht mal so gut, sondern ich war dann ziemlich betrübt, weil ich dachte, für mich ist das wie Kinderstar. So, wenn man Kinderstar ist, dann später will man andere Sachen machen, alle nur so, ist aber nicht mehr so süß wie Kevin allein zu Hause. Und ich habe vorher allen, die ich kannte, gesagt, hoffentlich wird es kein Bestseller, das ist ein kleines Buch, es ist nicht so lang, ich wollte das so erstmal so antesten und sich zurechtfinden in der Literaturbranche und dann wurde es ein Bestseller und dann dachte ich auch direkt so, scheiße, jetzt kann ich nie wieder ein Buch schreiben, ist genau das, was ich nicht wollte. Und das bedrückt mich auch tatsächlich. Und auch andere denken so, was ist mit dir, sei doch froh. Aber ich denke so, nee, ich bin nicht froh.
Oh je, aber, verdammt, jetzt ja, ist es ein Bestseller geworden.
Ja, das klingt so blöd und nach so First World Problem, aber für mich war das echt sehr belastend, weil mich das dann echt immer erstmal so voll aus dem Tritt gebracht hat und ich dann nämlich auch dachte, scheiße, jetzt, ich schreibe doch schon im zweiten Buch und jetzt wird es damit verglichen und dann wird alles ganz schrecklich.
Wir so. Können es doch ganz positiv jetzt umdeuten. Viele Menschen freuen sich jetzt wahrscheinlich auf ihr zweites Buch.
Genau, kauft nicht Marianne Graf, wartet noch.
Kein Druck,
oh Gott,
kein Druck.
Mein Verlag killt mich dafür.
Jasmin Schreiber, das war eine Wiederholung meines Gespräches mit der Autorin aus dem letzten Jahr. Ihr neues Buch, das erscheint übrigens im März, Abschied von Hermine heißt es. Da geht es um das Altern, was das eigentlich ist, und auch um den Tod, nämlich was passiert, wenn wir sterben.